Armate, ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Besieged, die Belagerung von La Rochelle. In diesem brandneuen Format ist der Name Programm. Hier dreht sich alles um die Belagerung von Städten und Burgen und darum, wie es gelang, schier uneinnehmbare Festungen letzten Endes doch noch zur Aufgabe zu zwingen. Und die erste Episode widmen wir einer der berühmtesten Belagerungen der Neuzeit, La Rochelle. Wie es zu dieser kam, welche Folgen sie für einen weiteren großen Krieg hatte und was ausgerechnet ein Mann der Kirche damit zu tun hatte, die Franzosen zum Sieg zu führen, darum geht es heute. Kapitel 1. Ein weiterer Krieg der Konfessionen. Um zu verstehen, wie es zu der Belagerung kam, müssen wir uns den Ursprung des Konflikts ansehen, der als Aufstand der Hugenotten bekannt werden sollte. Und dazu sollten wir ein Stück weit ausholen. Dafür drehen wir das Rad der Geschichte noch einmal ein knappes Jahrhundert weiter zurück. Das 16. Jahrhundert war geprägt durch religiöse Unruhen, die die Christenheit als Ganzes genauso erschütterten wie die katholische Kirche. Diese war zu dieser Zeit massiv in Kritik geraten. Korruption, Gier und das Streben nach immer mehr weltlicher Macht stießen dabei immer mehr Menschen sauer auf. Auch aus den eigenen Reihen erntete die Kirche als Institution deutliche Kritik. Einer dieser Kritiker war der in Eisleben geborene Martin Luther. Dieser war in eine relativ wohlhabende Familie hineingeboren worden und doch entschied sich der spätere Reformator gegen den Willen des Vaters für ein Leben im Namen und im Dienste der Kirche und Gottes. Schnell musste er feststellen, dass Kirche und Vatikan bei weitem nicht die moralische Instanz waren, die sie vorgaben zu sein. Besonders eine Praxis schürte den Unmut unter Luther und seinen Gleichgesinnten: der Ablasshandel. Sünder konnten nun ganz einfach für die Vergebung ihrer Sünden bezahlen und die Zeit, die sie im Fegefeuer zu verbringen hatten, somit drastisch verkürzen. Für die Kritiker der Kirche war dies ein Affront. Nur durch die Lehren Gottes und die Worte der Heiligen Bibel, so argumentierten sie, könnten Sünder reingewaschen und Vergebung erfahren. Am 31. Oktober 1517 kam es dann zur Spaltung, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Pforte der Wittenberger Schlosskirche nagelte, um auf die Missstände in der katholischen Kirche aufmerksam zu machen. Der Protestantismus war geboren und sollte zu einem enormen Konflikt führen. Neben Luther gab es jedoch noch einen weiteren wichtigen Reformator, den man beleuchten muss. Für unsere heutige Geschichte war dieser sogar von größerer Bedeutung als Luther selbst. Die Rede ist von Johannes Calvin. Dieser wurde im Jahr 1509 in der heutigen Schweiz geboren und war Urheber des Calvinismus, der neben dem Luthertum zur zweiten großen Strömung des Protestantismus wurde. Doch wie genau unterschieden sich diese beiden Strömungen nun? Der wohl größte Unterschied lag in der Frage, ob Jesus Christus die Menschen auf Erden noch immer umgab. Nach Ansicht von Luther und seiner Anhängerschaft war dieser immer zugegen, wenn Christen das Abendmahl feierten. Eine Meinung, die Calvinisten grundlegend ablehnten. Wenn es nach ihnen ging, befand sich der Sohn Gottes nach seiner Himmelfahrt einzig und allein an der Seite seines allmächtigen Vaters. Eine weitere Streitfrage war die nach der menschlichen Selbstbestimmtheit. Grob kann man darunter verstehen, dass die Lutheraner den Menschen wesentlich mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zusprachen, als es die Calvinisten taten. Nach Ansicht der Lutheraner war ein jeder selbst dafür zuständig, durch die eigenen Handlungen Gott zu dienen und sich somit für das Paradies und das ewige Leben zu qualifizieren, wenn man es so ausdrücken möchte. Während die Calvinisten die These der doppelten Prädestination vertraten, nach der Gott bereits im Vornherein einige Menschen zur Erlösung und andere zur ewigen Verdammnis auserkoren hatte. Vereinfacht kann man sagen, dass die Calvinisten radikaler waren als die Lutheraner, wenn es um die Auslegung einiger theologischer Fragen ging. Sowohl das Luthertum als auch der Calvinismus fanden jedoch regen Anklang und verbreiteten sich rasch in Europa, insbesondere in Mitteleuropa und Teilen Westeuropas. In Deutschland und den skandinavischen Ländern verbreiteten sich Luthers Lehren, während die Protestanten in England, der Schweiz und den Benelux-Staaten eher zu den Anhängern des Calvinismus zählten. Auch in Frankreich breiteten sich Calvins Lehren aus wo man die Calvinisten als Hugenotten bezeichnete. Nun hatten die Kritiker der Kirche ihre eigene Konfession. Doch gefiel dies natürlich nicht allen. Die katholische Kirche sah sich mit einem enormen Verlust an Einfluss konfrontiert und auch viele Herrscher der katholischen Konfession fürchteten, einen Teil ihrer Macht einbüßen zu können. Beide Gruppen begannen somit mit einer Gegenreformation. In Deutschland kam es 1531 zur Gründung des Schmalkaldischen Bundes durch die protestantischen Reichsstädte, der als Verteidigungsbündnis gegen die Katholiken dienen sollte. Noch versuchte man Kaiser Karl V. von der eigenen Sache zu überzeugen und er hoffte sich, in den eigenen Rechten bestätigt zu werden. Doch sollten diese Verhandlungen zu nichts führen. Die Einheit der Konfession war für den Kaiser ein unerlässliches Ziel und er sah ein nicht unerhebliches Risiko für den Reichsfrieden, solange die Front der Konfessionen Bestand hatte. Aus seiner Sicht war es daher nur schwer vorstellbar, die Teilung der Kirche zu dulden, und somit kam es im Jahre 1546 zum Schmalkaldischen Krieg gegen den Bund. Doch der Krieg war schnell zugunsten des Kaisers entschieden. Auch in Frankreich sollte es zum Kampf zwischen Katholiken und Protestanten kommen. Und zwar nicht nur einem, sondern zu 8 Kriegen. Diese bezeichnet man gesammelt als die Hugenottenkriege. Der erste von diesen begann im Jahr 1562, als sich Louis I. de Bourbon, Fürst von Caen, zum Protektor der calvinistischen Protestanten aufschwang und seine Anhänger es wagten, den König und dessen Mutter zu entführen. Im Dezember desselben Jahres kam es zur Schlacht bei Dreux, in der der Fürst gefangen genommen wurde. König Franz wurde im Februar des Folgejahres schließlich ermordet und schlussendlich wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Diesem folgte das Edikt von Amboise, das den Hugenotten die freie Religionsausübung gewährte, die jedoch an bestimmte Orte gebunden war. Diese Bestimmungen wurden später aber weitestgehend zurückgenommen und es kam zur Verfolgung der Hugenotten, die sich schließlich erneut erhoben. Der Fürst von Caen setzte dabei erneut auf eine Entführung des Königs, die jedoch misslang. Im November des Jahres 1567 kam es bei Saint-Denis zu einer Schlacht, die jedoch ohne eindeutigen Sieger endete. Es wurden erneut Friedensgespräche aufgenommen und die Hugenotten wurden in ihren Rechten bestätigt, die ihnen im Edikt von Amboise zugesichert wurden. Der Friede wurde im März 1568 geschlossen, aber sollte nicht lange halten. Dieser war ein Kompromiss gewesen, der keine der beiden Parteien so wirklich zufriedenstellen konnte und auf beiden Seiten kam es zu Gräueltaten, die die Anspannung der Stimmung noch weiter anheizten. Und nun bekam La Rochelle auch die Stellung, die für uns in dieser Episode von Bedeutung sein wird. Die Festung wurde von den Protestanten zu ihrer Hochburg und zum Hauptquartier auserkoren. Der Fürst von Caen scheiterte in der Schlacht bei Jarnac und verlor bei dieser sein Leben. Bei Moncontour folgte eine weitere Niederlage, doch schlussendlich wendete sich das Blatt, sodass beide Seiten erneut Frieden schlossen. Erneut wurde die Religionsfreiheit bestätigt und die Calvinisten bekamen einige Gebiete zugesprochen, darunter La Rochelle. Eine Belagerung der Festung scheiterte schließlich im 4. Hugenottenkrieg. Die Kriege 5, 6 und 7 waren relativ kurz und folgten in ebenso kurzen Abständen. Es gelang den Hugenotten dabei, ihren Einfluss weiter auszudehnen und schon bald fielen die Ortseinschränkungen für freie Religionsausübung nahezu gänzlich weg. Nur in und um Paris galten diese nicht. Ab 1585 kam es dann zum 8. und letzten Hugenottenkrieg und dieser sollte gleichzeitig auch zum längsten werden. Grund für die lange Dauer war vor allem ein Anstieg in der Komplexität des Konflikts. Neben den religiösen Motiven kamen diesmal nämlich auch dynastische hinzu. Denn 1589 starb König Heinrich III. Söhne hatte er keine und so setzte sich König Heinrich III. Von Navarra als Erbe auf dem französischen Thron durch und regierte das Land als Heinrich IV. Nun hatten sich die Rollen umgekehrt, denn der neue König wurde zum Anführer der Hugenotten. Für die Katholiken im Land ein Desaster. Herzog Heinrich von Guise schloss daraufhin ein Bündnis mit dem Papst und Spanien, um dem König den Thron streitig zu machen. Wie ihr seht, wird der Krieg nicht ohne Grund auch als Krieg der drei Heinriche bezeichnet. Schlussendlich musste der König auch nachgeben. Anstatt die Krone niederzulegen, konvertierte er jedoch zum Katholizismus und wurde offiziell gekrönt. Der Krieg fand somit ein Ende, als beide Parteien 1595 einen Frieden schlossen. Heinrich war zwar konvertiert, doch blieb er dennoch Sympathisant der Hugenotten und räumte ihnen großzügige Privilegien ein, darunter auch die Unterhaltung eigener Garnisonen. 1610 wurde er jedoch ermordet und durch Ludwig XIII. Beerbt. Dieser ging große Schritte in Richtung einer absolutistischen Herrschaft und somit waren ihm die Sonderrechte der Hugenotten ein Dorn im Auge. 1621 gelang den Hugenotten ein erneuter Aufstand, der ihre Rechte abermals sicherstellte. Doch bald sollten die Hugenotten einen neuen Feind im Staat haben. Lieber Zuhörer, wenn dir unser Podcast gefällt, dann überleg dir, ob du einer unserer zahlreichen Patreons werden möchtest und unterstütz uns mit einem monatlichen Beitrag auf patreon.com/godsrage und gestalte unsere Themen aktiv mit. Danke und weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 2: Die Belagerung beginnt. 1624 bekamen die Katholiken einen neuen Fürsprecher am Hofe des französischen Königs und dieser war, wie ihr euch denken könnt, nicht besonders erfreut über all die Sonderregelungen, die den Hugenotten zugute kamen. Dies kann kaum verwundern, denn handelte es sich bei dem Mann um einen Kardinal, Armand Jean de Plessis du de Richelieu, oder kurz einfach nur Kardinal Richelieu. Er wurde zum obersten Minister ernannt. In diesem fand Ludwig auch einen wichtigen Verbündeten, denn beide teilten das Ziel eines absolutistischen Frankreichs, was es dem Kardinal ermöglichte, viele der Privilegien zurückzunehmen, die den Hugenotten einst zugesprochen worden waren. Es kam erneut zum Aufstand der Protestanten, die die Île de Ré besetzten, eine Insel, die etwa 4 Kilometer westlich von La Rochelle lag. Von dort aus setzten sie zu der Île de Oléron über, der zweitgrößten Insel Frankreichs in Europa, und besetzten auch diese, wobei sie den königlichen Truppen eine erste Niederlage beibrachten. Der König witterte die Bedrohung und auch die Aushebung protestantischer Einheiten im Süden des Landes entging ihm nicht und somit setzte er vorerst auf Verhandlungen. Er ließ verlautbaren, dass er die Protestanten in ihren Privilegien bestätigen würde, jedoch mussten sich diese zu einer Gegenleistung verpflichten. Diese mussten zustimmen, die Befestigung von La Rochelle auf die mittelalterliche Mauer zu beschränken und zuzustimmen, einen königlichen Verwalter in der Stadt zu akzeptieren. Dieser sollte ein Auge auf die Protestanten haben und diese überwachen. Dies gefiel denen natürlich gar nicht und somit wurde das Angebot zurückgewiesen. Stattdessen wandte man sich hilfesuchend an das Ausland, genauer gesagt an England. Dieses hatte unter Jakob VI. Auch in Deutschland die Sache der Protestanten gestärkt, die dies auch bitter hatten, da sie sich im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs mit der Auslöschung konfrontiert sahen. Somit hofften auch die französischen Protestanten auf die Hilfe König Karls, der seinem Vater 1625 auf den Thron folgte. Und England zögerte nicht, sondern sandte ein Hilfskontingent von knapp 5000 Soldaten auf den Weg, die Ende Juli 1627 in La Rochelle eintrafen. Man sandte sie auf die Île de Ré, die mittlerweile wieder in der Hand des Königs lag, und es kam zu einigen Erfolgen. Nur einige Tage später rührte sich auch der König und Anfang August zeigte sich dessen Heer vor der Festung La Rochelle. Was sollten die Bewohner nun tun? Was diese Frage angeht, so waren sich die Menschen der Stadt uneins. Einige von ihnen drängten darauf, den Kapitulationsforderungen ihrer Feinde nachzukommen, während andere zum Kampf bereit waren. Der Herzog von Angoulême, der die königlichen Truppen befehligte, dürfte schon zu diesem Zeitpunkt vermutet haben, dass diese Belagerung ein Marathon werden würde und kein Sprint. Und auch seinen Soldaten dürfte das schnell klar geworden sein. Sie begannen damit, das umliegende Land zu befestigen, sodass die Stadt schon bald von einem Ring aus Befestigungsanlagen eingeschlossen war. Zu diesen zählte auch das Fort Louis, das bereits im vorangegangenen Konflikt mit den Hugenotten gebaut worden war. Damals war es dem König misslungen, die Stadt zu erobern, und so war er stattdessen dazu übergegangen, Fort Louis zu errichten und La Rochelle zu blockieren. Somit hatte er sich den Rücken freihalten wollen, um im Süden Krieg gegen die restlichen Truppen der Protestanten führen zu können. Später, beim Friedensschluss, war Fort Louis einer der wichtigsten Streitpunkte, denn die Hugenotten in La Rochelle hatten erkannt, dass das Fort eine erhebliche Bedrohung für die Unabhängigkeit der Stadt darstellte, und man befürchtete, dass das Fort eine erneute Belagerung der Festung merklich vereinfachen könnte, was schlussendlich genauso geschah. Schon der französische Heerführer Lestiguiers brachte es auf den Punkt. La Rochelle wird sich des Forts bemächtigen müssen, sonst wird es zu ihrem Untergang werden. Die Kampfhandlungen um La
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rochelle beginnen Mitte September 1627, als die königlichen Truppen begannen, eben jenes Fort auszubauen. Die Hugenotten hatten vor Louis zu diesem Zeitpunkt, wie bereits gesagt, längst als einen Schlüssel zur Eroberung ihrer Stadt ausgemacht, und so ist es kaum verwunderlich, dass sie nun damit begannen, die königlichen Soldaten samt des Forts unter Beschuss zu nehmen. Und die Antwort der königlichen Truppen in Form von einem Gegengeschützfeuer folgte sofort. Somit war der Kampf um La Rochelle offiziell eröffnet. Kapitel 3: Eine harte Nuss wird geknackt. Für die Franzosen gab es jedoch nach wie vor ein Problem auf der Ile de Ré. Dort hatten die Engländer den Königlichen, wie bereits erwähnt, eine herbe Niederlage beigebracht, so dass sich diese in eine Festung hatten zurückziehen müssen, wo sie von den Engländern ihrerseits belagert wurden. Anders als die Garnison von La Rochelle waren die Soldaten der Franzosen nicht darauf vorbereitet gewesen, von einem Feind belagert zu werden, und so drohte ihnen schon bald Nahrung und Munition auszugehen. Eine ganze Weile harrten sie dort im Fort St. Martin aus, ehe am 7. Oktober die Rettung eintraf, in Form einer königlichen Transportflotte. Diese Schiffe, 46 an der Zahl, waren randvoll beladen mit Nahrungsmitteln, Munition und was eine eingeschlossene Armee eben sonst noch so benötigte. Damit kamen die Schiffe des Königs im entscheidenden Moment, als der Kommandeur der eingeschlossenen Truppen bereits an eine mögliche Kapitulation dachte. Ein kurz daraufhin durchgeführter Sturmangriff der Engländer brachte keinen Erfolg, und am 8. Oktober gerieten die Engländer in einen unerwarteten Gegenangriff der Franzosen. Im Morgengrauen landeten diese an, und die Truppen der Protestanten wurden zwischen den Anlandenden und der Besatzung der Festung eingeschlossen, als diese die Chance für einen Ausfall nutzten. Für die Engländer war dies kein Kampf, es war ein Gemetzel. Und den Belagerten in La Rochelle fehlten somit wertvolle Truppen, die sie für die erfolgreiche Verteidigung der Stadt gut hätten gebrauchen können. Doch auch wenn die englischen Soldaten kaum mehr eine Hilfe sein konnten, stellten die Engländer dennoch ein nicht unerhebliches Problem für König und Kardinal dar, da sie die eingeschlossenen Protestanten noch immer mit Nahrung und Munition über den Seeweg versorgten. Somit konnte sich die Stadt deutlich länger im Spiel halten und den Winter überstehen. Daran änderte auch die Verstärkung nichts, die König und Kardinal heranschafften. Die Armee des Königs vor der Stadt hatte schon bald eine Stärke von knapp 30.000 Männern. Doch noch immer leistete La Rochelle Widerstand. Für Ludwig XIII. Und Kardinal Richelieu stand eins fest: La Rochelle war vom Landesinneren aus nicht zu erobern. Jedenfalls nicht, solange es noch immer Unterstützung von der Seeseite aus erhielt. Also machte man sich daran, dieses Problem zu lösen. Des Königs Männer begannen damit, einen Deich aufzuschütten, der von einem Ufer der Bucht zum anderen reichte und die Stadt somit vom offenen Meer abtrennte. Damit wollte man die englischen Schiffe fernhalten Um diese jedoch effektiv bedrohen zu können, bestückte man diesen Deich noch mit etlichen Kanonen, mit denen man die gesamte Buchtmündung und somit jedes herannahende Schiff unter Feuer nehmen konnte. Und das zeigte seine Wirkung. Die Nachschublieferungen über den Seeweg versiegten und schon bald mussten die Bewohner der Stadt Hunger leiden und die Munition wurde knapp. Es hatte gerade einmal ein paar Wochen gedauert, bis die Bevölkerung die Mangelerscheinungen erstmals zu spüren begann. Was folgte, war eine regelrechte Hungersnot. Und die Stimmen, die eine Kapitulation forderten, wurden langsam aber sicher immer lauter. Bis in den Oktober hinein sollten es die Engländer wieder und wieder versuchen. Doch die schweren Geschützbatterien des französischen Königs schossen jedes Schiff kurz und klein, das sich dem Damm zu nähern versuchte. Zumindest jedoch war ein von Richelieu unternommener Sturmversuch gescheitert. Ein Überläufer hatte von einem ungesicherten Zugang in die Stadt berichtet, doch noch ehe die Chance genutzt werden konnte, hatten die Hugenotten die Bedrohung erkannt und die Sicherheitslücke erfolgreich geschlossen. Doch all das konnte nur ein schwacher Trost gewesen sein. Denn schlussendlich mussten die protestantischen Hugenotten die Waffen strecken. Ende Oktober begann man schließlich Verhandlungen mit den Belagerern. Doch diese waren von nur sehr kurzer Dauer. Keine 24 Stunden später ergab sich die Garnison der einst so mächtigen Festungsstadt dem König und seinem Kardinal, die diese schließlich mit ihren Soldaten besetzten. Lieber Zuhörer, wenn du keine Not und Hunger leiden möchtest, dann versuch's doch mal beim Muskelaufbau mit den Supplements von God's Rage. Nahrungsergänzungsmittel made in Germany. Auf godsrage.com findest du eine Auswahl von Protein und Kreatin und allem, was du zur Unterstützung deiner sportlichen Ambitionen brauchst. Und mit dem Code Valhalla sparst du noch einmal 10% extra. Und nun weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 4: Die Folgen. La Rochelle war also gefallen. Und die ehemalige Hochburg der Hugenotten wurde zu einem Sinnbild für deren militärischen Untergang. Doch was genau waren nun die Folgen, die die Belagerung und deren Ausgang mit sich gebracht hatten? Zunächst einmal muss man sagen, dass es einen klaren Gewinner gab und eine Gruppe von klaren Verlierern. Letztere war natürlich, wie bei einer Belagerung von diesem Ausmaß üblich, vor allem die Zivilbevölkerung. Diese hatten während des Einschlusses durch Richelieus und Ludwigs Truppen einen erheblichen Aderlass hinnehmen müssen. Bei Ausbruch des Krieges lebten in La Rochelle etwas weniger als 30.000 Menschen, von denen letzten Endes nur noch um die 6.000 am Leben waren. Allein am Hunger seien ca. 15.000 qualvoll verstorben. Hinzu kamen Krankheiten, für die eine solche Belagerung natürlich der ideale Nährboden ist. Stellt es euch so vor: Seit Wochen und Monaten lebt ihr mit tausenden anderen Menschen auf engstem Raum. Viele sind verwundet, die hygienischen Bedingungen sind schlecht und viele der Toten können noch nicht einmal angemessen bestattet werden. Und als wäre all das noch nicht genug, ist euer Körper geschwächt durch die Unterernährung. Neben Hunger und Krankheiten kamen obendrein auch noch die Verluste, die die Protestanten dann im Kampf zu beklagen hatten. Doch oftmals waren diese bei der Belagerung einer Größe, die im Vergleich zu den bereits genannten Faktoren deutlich weniger ins Gewicht gefallen. Für die Hugenotten sah es nach der Belagerung noch deutlich schlechter aus, als es davor der Fall gewesen war. Zumindest, wenn man ihren politischen Einfluss betrachtet. Als militärische Kraft verabschiedeten sie sich gänzlich in die Bedeutungslosigkeit und somit war König Ludwig XIII. Seinem Ziel von einer absolutistischen Herrschaft in seinem Königreich einen großen Schritt näher gekommen. Doch wie sollte man die Situation ausnutzen? Sollte er die Hugenotten verfolgen lassen und gänzlich auslöschen, um ein mögliches Erstarken zu verhindern? Überraschenderweise entschied sich Ludwig für das Gegenteil. Die Hugenotten durften die ihnen zugestandenen religiösen Freiheiten weitestgehend behalten. Dies wurde ihnen im sogenannten Gnadenedikt von Alais 1629 offiziell bestätigt. Doch warum tat der König das? Warum ließ er die Hugenotten, die Angehörigen jener Konfession, die seinen Vorgängern so viele Probleme bereitet hatten, einfach so glimpflich davonkommen? Schwäche seitens des Königs war es definitiv nicht, so viel war klar. Die Hugenotten hatten ihre wichtigste Stadt verloren und wenn es den Truppen des Herrschers gelang, La Rochelle einzunehmen, dann wäre auch jede weitere Stadt der Hugenotten nicht vor einer Eroberung geschützt. Tatsächlich rührte das Glück der Hugenotten nicht in der Schwäche ihres Königs, sondern vielmehr in der Stärke einer anderen Partei, die mit diesem Krieg nicht das Geringste zu tun gehabt hatte. Den Habsburgern. Seit über 10 Jahren kämpften diese bereits gegen die lutheranischen Protestanten im Heiligen Römischen Reich im Dreißigjährigen Krieg und dank der Hilfe Wallensteins war dem Kaiser dort einiges an Erfolgen gelungen. Der Böhmisch-Pfälzische Krieg war nach nur wenigen Jahren entschieden gewesen. Kurfürst Friedrich von der Pfalz, dem von den protestantischen Ständen in Böhmen die Königskrone angeboten worden war, hatte diese nicht einmal ein Jahr lang halten können, wofür man ihn spöttisch den Winterkönig nannte. Dem folgte ab 1625 der Niedersächsisch-Dänische Krieg, als König Christian IV. Von Dänemark den Protestanten zur Hilfe eilte. Im August 26 mussten diese bei Luther jedoch eine weitere schwere Niederlage gegen Tilly hinnehmen und somit entschieden die Habsburger auch diesen Teil Krieg für sich. Insgesamt gewannen die Habsburger innerhalb des Reiches enorm an Einfluss. Die Protestanten hatte man an den Rand des Abgrunds gedrängt und dank der Wallensteinschen Armee besaß der Kaiser auch eine bisher nie dagewesene Unabhängigkeit von den Adligen, auf die er sich in der Vergangenheit immer hatte verlassen müssen, wenn er einen Krieg hatte führen wollen. Denn er hatte ihre Truppen gebraucht. Dies ging schließlich so weit, dass der Kaiser seinen Generalissimus Wallenstein schlussendlich entlassen musste, als die Adligen zu befürchten begannen, der Kaiser könnte ebenfalls eine absolute Herrschaft durchsetzen. Auch in Frankreich hatte man ähnliche Bedenken. Frankreich war damals einer der ganz großen Player auf dem europäischen Festland und die Habsburger stellten dessen mit Abstand größten Rivalen dar und das nicht nur in den österreichischen Landen bzw. dem Heiligen Römischen Reich. Unglücklicherweise hatte das Geschlecht der Habsburger obendrein auch noch den Thron Spaniens inne. Somit war Frankreich von 2 Seiten quasi umzingelt. Auch wenn der spanische Teil der Habsburgerlinie im Zuge von langen Kämpfen gegen die Niederlande einiges an Stärke und Wohlstand eingebüßt hatte. Für den König von Frankreich und seinen ersten Minister war also eines klar. Man musste gegen die Habsburger handeln und somit brauchte man ein ruhiges Hinterland. Daher war es vermutlich überaus ratsam, den Hugenotten mit einer gewissen Milde zu begegnen. Zwar war man bestrebt, den Einfluss der Katholiken wieder auf das ganze Königreich auszudehnen, doch gingen die realpolitischen Verhältnisse in Mitteleuropa und die Abwendung einer habsburgischen Dominanz eben vor. Und apropos Katholiken und Realpolitik, ist euch etwas aufgefallen? Auch die Habsburger, sowohl die österreichische als auch die spanische Linie, vertraten in ihrem Konflikt die Seite der Katholiken und dennoch begannen Richelieu und Ludwig gegen diese zu intervenieren. Auch hierbei zeigte sich eben, dass die Realpolitik den beiden mächtigen Männern im Staat dann doch mehr bedeutete als die Verbreitung der eigenen Konfession. Frankreich sollte sich zunächst indirekt einmischen. Anfang Juli 1630 landete schließlich der schwedische König Gustav II., Adolf der Löwe aus Mitternacht, auf der Insel Usedom und endlich hatten die Katholiken einen würdigen Gegner gefunden. Der Löwe zeichnete sich durch strategische und taktische Raffinesse aus und schaffte es, die Kaiserlichen aus dem Norden bis nach München zurückzudrängen. Und dieses schaffte er auch dank großzügiger Substitutionen aus, ihr ahnt es schon, Frankreich. Erst als der Kaiser Wallenstein gezwungenermaßen zurückholte und ihn wieder in sein Kommando einsetzte, geriet der schwedische Siegeszug ins Stocken. In der Schlacht bei Lützen fand der Löwe schließlich ein jähes Ende, als er aufgrund seiner Kurzsichtigkeit in eine Meute aus kaiserlichen Reitern geriet und niedergemacht wurde. Somit verloren die Schweden entscheidend an Schwung im Krieg und obendrein ihre wichtigste Galionsfigur. Als Schweden schlussendlich bei Nördlingen eine katastrophale Niederlage erleiden musste und gar zu wanken drohte, sah der französische König und sein Kardinal keine andere Möglichkeit mehr, als selbst mit eigenen Truppen in den Kampf einzutreten. Berichte stellten Richelieu oftmals in einer militärisch anmutenden Rolle dar, teilweise in Rüstung und bewaffnet. Doch besaßen diese Berichte vielmehr eine symbolische Bedeutung und sollten sein Image als mächtigen Staatsmann wiedergeben. Tatsächlich verließ sich Frankreich bei diesem Konflikt überwiegend auf andere Heerführer, vor allem auf Bernhard von Sachsen-Weimar, der das Reichsheer im Elsass lange Zeit mit französisch finanzierten Truppen beschäftigen konnte. Zeitgleich agierte Richelieu auch gegen die ebenfalls katholischen Spanier, indem er Aufstände in Portugal und Katalonien unterstützte. Schlussendlich gelang die Schwächung der Habsburger, die im Spanischen Erbfolgkrieg 1701 bis 14 die Herrschaft über Spanien an die Bourbonen und somit an das Adelsgeschlecht der französischen Könige verloren. Die Belagerung von La Rochelle ist somit vielleicht nicht das Ende im Kampf um Glaube und Konfession, aber ein wichtiger Meilenstein. Kardinal Richelieu und seine Leute haben es geschafft, eine der damals mächtigsten Befestigungen in ganz Europa zu erobern. Diese Eroberung von La Rochelle markiert den Beginn einer Periode, in der die französischen Könige nicht nur deutliche Schritte in Richtung des Absolutismus gingen, sondern auch enorm an Macht zulegen konnten. Eine Macht, die sie erst in den Wirren des Siebenjährigen Krieges wieder einbüßen sollten. Doch wie ging die ganze Sache nun eigentlich für die Hugenotten aus? Nun, leider so überhaupt gar nicht gut. Nach König Ludwig dem 13. wurde schlussendlich ein neuer Ludwig, nämlich der wohlberühmte 14., besser bekannt als Sonnenkönig, zum neuen Herrn des Landes. Und dieser brachte den Hugenotten weitaus weniger Gnade entgegen als sein Vorgänger. 1685 wurden die Freiheiten und Rechte dieser schließlich abgeschafft und die Hugenotten mussten sich erneut der Verfolgung stellen. Viele wurden als Flüchtlinge ins Ausland getrieben, wo sie eine neue Heimat fanden. Viele davon in Preußen. Dort war man diesen gegenüber deutlich aufgeschlossener und sie trugen zum Bevölkerungswachstum bei. Außerdem taten sie ihren Dienst in der Armee. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.